Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute kommt die Sendung direkt aus München, wo gerade der zweite ökumenische Kirchentag zu Ende geht. Mit 125.000 Dauerteilnehmenden ist dies das größte christliche Laientreffen Europas, organisiert von Kirchenbasisgruppen verschiedener evangelischer, katholischer und orthodoxer Konfessionen. Überschattet wurde das Kirchenfest nicht nur von dunklen Regenwolken, sondern auch von den Skandalen um sexuelle Gewalt in kirchlichen Institutionen. Von Krise in der römisch-katholischen Kirche ist bereits die Rede, aber auch die Protestanten sind davon nicht unberührt. Wie die Christinnen und Christen in München diese Probleme aufgriffen, ob dennoch ökumenische Freude aufkam und welche der vielen am Kirchentag verhandelten Themen sonst noch herausstachen, das hat Judith Wipfler gestern vor Ort mit zwei Gästen besprochen. Und zwar mit dem Protestanten Fulbert Stefensky, emeritierter Professor für Religionspädagogik in Hamburg, sowie mit Lee Hangartner, römisch-katholische Theologin am Romero-Haus in Luzern. Musikalisch begleitet wird das Gespräch, wie an Kirchentagen üblich, von einem Posaunenchor.
Ein Kirchentag, das ist ja ein riesiger Markt der Möglichkeiten. Da kann man Bibel studieren, da kann man biblischen Tanz machen, Bibliolog und Bibliodrama. Da kann man neue Lieder lernen und beten und über die drängenden Fragen der Zeit diskutieren. Klimawandel, gerechtes Wirtschaften respektive ungerechtes Wirtschaften war hier ein großes Thema. Bedrohte Menschenrechte, um nur einige zu nennen. An welchem Marktstand, Lee Hangartner, haben Sie am längsten verweilt?
Bis jetzt bin ich eigentlich noch gar nicht dazu gekommen, wirklich durch die Marktstände zu gehen, weil eben das Programm so wahnsinnig übervoll ist. Aber ich habe mir das für heute vorgenommen.
Und welcher Moment in diesen Kirchentagen hat Sie jetzt am meisten beeindruckt, Fulbert Stefensky?
Also am schönsten fand ich, einige alte Figuren wiederzusehen, die ich sehr mochte und die mir wichtig waren, wie der alte Eppler oder der alte Jochen Vogel, der alte Justizminister, mit dem ich gestern eine Veranstaltung hatte. Das ist eigentlich sehr schön, nochmal Bilder von Menschen zu haben, die einem wichtig waren. Sonst an Veranstaltungen habe ich eigentlich nur mich erlebt und mich kenne ich schon.
Sie haben eines der pointiertesten Statements auch im Hinblick auf ein gemeinsames Abendmahl gegeben. Sie sind der am meisten zitiert wird in der Presse, Fulbert Stefensky. Und Sie haben gesagt, die Basis, die Laien sollen nicht auf die da oben warten, wenn es um ein gemeinsames Mahl geht, dann könnten sie ja lange warten. Ist diese Botschaft von Ihnen, ich würde sogar ein bisschen als Aufruf zum zivilen Ungehorsam bezeichnen, ist diese Botschaft hier angekommen?
Es wird auf dem Kirchentag kaum etwas so beklatscht wie der Wunsch nach dem gemeinsamen Mahl. Es ist eigentlich nicht mehr nur ein Wunsch, es ist die Forderung nach dem gemeinsamen Mahl. Ich meine, die Bischöfe betreiben eine Kirchenspaltung. Die Spaltung kommt ja nicht durch die sogenannten Neuerer zustande, die unbedingt das Mahl wollen, sondern durch die schneckenhaften Bischöfe, die nicht vorankommen mit ihren Entscheidungen. Und darum muss man das einfach tun. Es gibt Sachen, die kann man theoretisch nicht lösen, sondern man kann sie nur praktisch lösen. Wenn man gemeinsam zum Abendmahl geht, dann wird man feststellen, dass man gemeinsam zum Abendmahl gehen kann, und zwar nicht früher.
Es gab ja einige Mahlsformen hier, die hier ausprobiert wurden. Die Frauen ganz zuvorderst natürlich. Jeden Mittag haben die einen Mittagsmahl gemeinsam gefeiert. Und gestern gab es ein Mahl an 1000 Tischen, veranstaltet von den Orthodoxen. Die haben das geleitet. Ein Brotsegen gab es da. Kann man das als Teilnehmende auch als Abendmahl begreifen, wenn man dann da zusammen isst und Brot teilt mit anderen Christinnen und Christen?
Also ich kenne da nicht so einen strengen Unterschied zwischen diesem Brotmahl und dem Abendmahl oder der Eucharistie. Trotzdem fand ich das ja als eine Verschleierung. Ich fand das schön, dass das gemacht wurde. Zugleich von einigen wurde das einfach als Verschleierung benutzt oder die Wunde wurde verdeckt dadurch. Das tat mir leid. Und darum hatte ich ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Mal. Ich bin nicht hingegangen. Kann gut verstehen, dass Menschen hingehen. Es soll jedenfalls nicht die Wunde zugleistern.
Dieses Mal wurde ja besonders von römisch-katholischen Amtsträgern begrüßt. Auch der Papst hat sich, glaube ich, geäußert, wie sehr er sich freut, dass die Orthodoxen da sind. Kann man da von protestantischer Seite fast ein bisschen neidisch werden, dass man sich so freut, dass die Orthodoxen Brot verteilen und von den Evangelischen nimmt man es nicht? Ich überspitze das jetzt mal.
Na, neidisch werde ich darüber nicht. Ich werde darüber eher selbstbewusst. Also es gibt einen Protestantismus, wenn Rom sich nicht mit dem verträgt, ist das ja nicht das Problem des Protestantismus, sondern das Problem Roms. Ich unterscheide übrigens immer zwischen Katholizismus und Rom, denn ich kenne kaum einen Katholiken, der nicht in diesem Punkt der Meinung ist, das Mahl muss jetzt herbei.
Das habe ich hier auch so erlebt in diesen Tagen. Überall wird dieses gemeinsame Mahl gefordert und dann folgt sofort ein großer Applaus aus dem Publikum. Auch in einem Kirchenkabarett wurde ein ganzer Song gedichtet am Schluss als Finale des Kabarettabends. Und dieses Lied forderte eben auch jetzt sofort ein Abendmahl. Lee Hangartner, Sie haben dieses Kabarett auch gesehen. Haben Sie das auch so erfahren, dass das ein sehr dominanter Wunsch ist hier in München am zweiten ökumenischen Kirchentag?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn Sie jetzt das Kabarett ansprechen, also ich fand das ein ganz toller Schluss, ein ganz selbstbewusster Schluss. Und die Leute im Publikum, die haben einfach nur geklatscht und mitgesungen. Ich fand, die haben das auf eine ganz witzige, gute, absolut selbstbewusste Art, haben die das auf den Punkt gebracht. Und eigentlich müsste dieses Lied hier in den Sälen der Messehallen gesungen werden.
Das Thema gemeinsames Abendmahl hat ja beim ersten ökumenischen Kirchentag 2003 große Furore gemacht. Damals hat Gotthold Hasenhüttl, ein römisch-katholischer Priester, das einfach gemacht, so wie Sie es fordern, Fulbert Stefensky. Und er wurde deswegen abgestraft von seinem Bischof Marx, der übrigens auch hier am Kirchentag ist, als Priester vom Dienst suspendiert. Also katholische Priester riskieren da ja schon etwas, wenn sie es jetzt einfach machen.
Ja, katholische Priester, also katholische Amtsleute riskieren etwas. Das war übrigens ein Grund dafür, es dieses Mal nicht öffentlich und gemeinsam zu machen, das Mahl. Man wollte eigentlich auch die Priester schon. Es gab übrigens noch einen anderen Grund, dass die Leute der Kirchenvolksbewegung sagten, so wichtig ist uns ein spezieller Priester nicht. Wir alle haben Anteil am gemeinsamen Priestertum. Übrigens, es ist fast schade, dass diese Frage die großen Fragen verdeckt. Also es gibt ja eine Beleidigung der Menschen, indem man sie in zu kleine Fragen verwickelt. Ich meine, das Abendmahl ist keine kleine Frage, weil es eine wichtige Sache ist. Aber zugleich, die Welt brennt doch. Und wir streiten jahrelang über das gemeinsame Mahl. Wir streiten darüber, dass Christinnen, dass Protestanten, Katholiken gemeinsam Brot essen, es ist auch verrückt.
Die großen Fragen der Zeit wurden hier überall verhandelt. Also Bewahrung der Schöpfung, ein ganz großes Thema, Klimawandel, Umweltverschmutzung. Mein Eindruck war das jetzt, dass das wirklich die Podien waren, die Veranstaltungen, die am meisten Menschen anzogen, wo es genau um diese Fragen ging, auch um Krieg und Frieden und solche Sachen. Was ist Ihr Eindruck? Wo war da ein großer Brennpunkt an diesem zweiten ökumenischen Kirchentag in München?
Es sind einmal die großen politischen Fragen, die Sie genannt haben. Es ist aber auch interessant, dass die theologischen Fragen viel beachtet wurden. Ich habe teilgenommen an einem Podium über Rechtfertigung, katholisch-evangelisch, das vollkommen überfüllt war. Es war ganz erstaunlich. Auch die spirituellen Angebote und Themen, die behandelt werden, sind sehr gut besucht. Etwas anderes nimmt zu, und das ist auch eine Signatur dieser Gesellschaft, die alten Podien, Seniorenarbeit, die Seniorenthemen, die werden immer stärker besucht und jetzt waren sie sogar in einer großen Halle. Es gibt wieder andere Sachen, von denen es mir leid tat, dass sie am Rand standen, wie zum Beispiel Flüchtlinge und Asyl. Es gab Veranstaltungen dazu, aber eben doch am Rande. Der Kirchentag ist ja eine wundervolle Stelle, weil da gedacht wird, was noch nicht gedacht wird in den allgemeinen Gemeinden. Es ist eine Stelle auch der erlaubten Irrtümer, also wo man etwas wagt, da irrt man sich auch. Kirchentag ist eigentlich wie frischer Wein, schäumender Wein. Und es werden ja nicht nur Lieder in die Gemeinden mitgebracht, sondern auch Ideen. Was dieser Kirchentag schon an Ideen produziert hat, das ist sehr schön. Und an wundervollem Streit produziert hat. Also nicht nur der Streit um das Abendmahl, es gab ja andere große Streite. Israel-Palästina oder in der Friedensbewegung die großen Streite. Streit ist ein Mittel, die Wahrheit zu ergründen. Und trotzdem, es gibt ja so etwas wie die Grundfreundlichkeit des Kirchentages. Mit wem man gerade in der Bibelarbeit war oder mit wem man gerade gebetet hat, den will man nicht unbedingt totbeißen. Es gibt schon eine grundfreundliche Stimmung auf diesem Kirchentag, deswegen gehen ja auch junge Leute so gerne hin.
Und Lian Gartner, was ist so die Idee, der Impuls, der sich für Sie so rauskristallisiert, den Sie so mitnehmen, um ihn dann gären zu lassen, um in Ihrem Bilde zu bleiben, in der Schweiz dann?
Also ich war an verschiedenen Veranstaltungen, wo es um Heimat, religiöse Pluralität, Gerechtigkeit, vor allem Gerechtigkeit für Frauen weltweit. Und da habe ich schon den Impuls mitgenommen, also da müssen wir stärker dran sein. Also da habe ich gestern zum Beispiel bei einem Podium, wo Christa Wichterich dabei war, die ich als eine sehr radikale Denkerin bezeichne und auch Aktivistin, das merkt man auch. Also die ist überall an den Brennpunkten der Welt, wo es um Frauen geht, ist die zu Hause. Und das klagt sie auch immer wieder ein, die Gerechtigkeit. Und da hat sie uns jetzt europäischen Frauen ganz gehörig auch ins Gewissen gesprochen. Bei der Veranstaltung gestern zum Beispiel, wo es ums Thema Brot, Lippenstift und Rente ging, also wo sie gesagt hat, das ist das, die Forderung nach einem guten Leben für europäische, relativ gut dastehende Frauen, oder? In unseren demokratischen Verhältnissen. Das ist aber nicht das vorrangige Problem der Frauen im globalisierten Süden. Also da geht es primär darum, dass die einfach nichts auf dem Leib haben, dass die nicht wissen, wovon die von einem Tag auf den anderen leben müssen und dass sie vor allem in Gewaltstrukturen leben, in direkter, indirekter Gewalt. Und das ist das Hauptthema. Und das hat sie einfach nochmal ganz deutlich gemacht. Also es reicht nicht, wenn wir uns hier überlegen, Brot, Lippenstift, also Lippenstift, das geht für Kultur, oder? Und sichere Rente, das reicht nicht, wenn man die Frauen im Süden betrachtet.
Und hat der Kirchentag da eine Antwort drauf, auf das globale Gefälle von Wohlstand?
Eines ist mir schon klar geworden, auch an einem anderen Podium. Protest allein, das reicht überhaupt nicht. Protest ist sicher gut. Also wir müssen auch ärgerlicher werden, wir müssen wieder mehr, also wirklich einen heiligen Zorn bekommen über das, was läuft, den auch zum Ausdruck bringen. Und wir müssen nach Handlungsmöglichkeiten suchen, in der Vernetzung jetzt mit anderen Frauen zum Beispiel. Also es geht natürlich auch um die Vernetzung zwischen Frauen und Männern, wenn es darum geht, endlich andere Arbeitsbedingungen zu schaffen für beide.
Fulbert Stepensky, ist Ihnen auch so was untergekommen, wo Sie das Gefühl haben, ja, das ist mal was Konkretes, wie wir gerechtere Welt schaffen können? Also Appelle gab es hier genug, auch viele Gebete. Ich will Gebete nicht schlecht reden, überhaupt nicht. Die sind wichtig, um sich vorzubereiten, um dann wieder in die Vita Activa zu gehen. Aber so was Konkretes, was jetzt Kirchenmenschen, egal welcher Konfession, auch tun können?
Ja, auf dem Markt der Möglichkeiten alles Mögliche. Der Markt der Möglichkeiten ist ja die Stelle der bescheidenen Umsetzung, also die großen Appelle, das Aufwerfen der großen Fragen, das passiert in den Podien. Und das ist ja auch wichtig, dass die Fragen gestellt werden, dass sie nicht verschwiegen sind. Der Kirchentag ist nicht nur der Ort der Lösungen, sondern hauptsächlich die Fragen wach zu halten. Aber wenn ich über den Markt der Möglichkeiten dann sehe, also hier ein Projekt zur Schonung des Wassers, hier ein Projekt zur Flüchtlingshilfe oder hier ein bescheidene Sachen, ein Projekt, eine Konfirmation zu machen für Leute, die das nicht bezahlen können. Alles Mögliche an kleinen Sachen wird vorgestellt. Das Markt der Möglichkeiten, viele sagen, ja, das ist das Zeichen des inhaltslosen Pluralismus der Kirchen. Das ist nicht wahr. Das ist die Stelle der großen, ja, der großen kleinen Leidenschaften von Menschen, die irgendetwas tun und anfangen.
Kommen kommen wir zum nächsten sehr brisanten Thema, das diesen zweiten ökumenischen Kirchentag quasi überrollt hat. Also als die Planung schon stand, das Programmheft mit 3000 Einzelveranstaltungen gedruckt war, kamen die ersten Zeichen von Menschen, die Gewalt, sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt in der Kirche erfahren haben durch kirchliche Mitarbeiter, und eine Lawine kam ins Rollen, die, wie gesagt, die Planung dieses Kirchentags überrollt hat. Man hat kurzfristig jetzt einige Veranstaltungen dafür neu einberaumt, die größten Messehallen dafür freigemacht. Und ich wollte Ihnen ganz kurz vorspielen, was Alois Glück, der katholische Co-Präsident dieses Kirchentags und auch der Präsident des Zentralrats der Katholiken in Deutschland, sich so vorgenommen hat am Anfang dieses Kirchentags.
Es hilft nur absolute Offenheit. Und wir haben auch mittlerweile in unserer Kirche einen grundlegenden Richtungswechsel bei dieser Thematik. Früher stand ganz offensichtlich viel im Vordergrund, die eigene Institution schützen. Und das führt zu Verdrängen, das führt zu nicht wahrhaben wollen. Jetzt stehen die Opfer im Mittelpunkt. Und das ist durchgängig. Und es zeigt sich, dass die Leitlinien, die die Bischöfe verabschiedet haben, konsequent angewendet werden, ohne Ansehen der Person und des Ranges, auch wenn es schmerzlich ist. Und das ist für mich gleichzeitig ein Hoffnungszeichen. Aus der Krise heraus zeichnen sich die ersten, ja, wirklich wichtigen Konsequenzen ab.
Das war Alois Glück, der ranghöchste Laie, kann man sagen, der Katholiken in Deutschland. Er hat absolute Offenheit und Konsequenzen angemahnt. Wie weit ist man da hier gekommen auf dem Kirchentag?
Es ist ohne Zweifel so, dass die katholische Kirche dem eine bedeutende Vorrangigkeit gegeben hat. Und ich glaube, er hat recht. Sie kann eigentlich gar nicht offener sein, als sie im Augenblick ist. Ich habe manchmal bei dem Problem das Bedenken, dass andere Orte des Missbrauchs von Kindern nicht mehr genannt werden. Wenn zum Beispiel die Kindergärten geschlossen werden oder wenn die Schulen nicht so sind, dass Kinder darin leben können. Also diese Form, die andere Form der Gewalt gegen Kinder, die scheint mir ganz erheblich zu sein und muss beachtet werden. Aber was die katholische Kirche, was die Amtsleute jetzt machen in dieser Frage, das, ich glaube nicht, dass sie mehr machen können.
Und hat dieses Thema ein bisschen auf die Stimmung gedrückt hier? Gut, es war auch viel Regen da und manchmal wusste ich nicht, ist es der Nieselregen, das kalte Wetter, das den Kirchentag etwas verdunkelt, oder ist es auch dieses Thema? Welchen Eindruck hatten Sie beide?
Ich würde das eigentlich nicht so empfinden, aber ich kann das vielleicht auch gar nicht sagen. Ich war auch an keiner der Veranstaltungen jetzt zum Thema sexuelle Ausbeutung in den Kirchen. Ich habe nur das wahrgenommen, was so offiziell gesagt wurde, eben an der Eröffnungsfeier oder so. Man hat allerdings lesen können in diesen Kirchentagszeitungen, die dann täglich erscheinen, was das auch zum Beispiel gestern bei diesem einen großen Forum für einen Aufruhr gegeben hat, durch die Präsenz eines Mannes, der missbraucht worden ist. Ich denke schon, dass das stark auf die Stimmung da in diesem Saal auch geschlagen hat.
Sie sprechen den Tumult an, der da gestern los war. Das zeigte, wie zerbrechlich das Thema ist und wie schnell es kippen kann. Eigentlich das erste Podium war sehr sachlich, sehr faktenorientiert. Da waren Psychologen und Therapeuten da, vergleichsweise ruhig. Und das nächste, da hat dann jemand seiner Verzweiflung Luft gemacht. Wie weit trifft das nun auch die evangelischen Christinnen und Christen hier? Trübt das auch deren Kirchentag?
Ich glaube eigentlich nicht so sehr. Ich glaube auch nicht, dass die katholischen Teilnehmenden außerordentlich bedrückt dadurch sind. Natürlich in den Veranstaltungen, das ist ganz klar, da kommt es hoch. Aber sonst weiß ich es nicht. Ich bin auch ganz froh darüber, dass es noch andere Themen als den Missbrauch gibt. Ich bin auch froh darüber, dass Katholizismus nicht auf Missbrauch reduziert wird. Sicher, das Wetter war nicht so freundlich. Es gibt ein Vor- und ein Nachteil des freundlichen Wetters. Wenn das Wetter sehr gut ist, gehen die Leute auch meistens zum Starnberger See schwimmen statt in die Hallen. Wenn es schlecht ist, drückt es etwas auf die Stimmung, aber die Leute arbeiten besser.
Mir ist auch aufgefallen, dass diese Veranstaltungen ja also zum Thema sexuelle Ausbeutung gut besucht waren, aber die absolute Mehrheit, also die anderen 110.000, waren in anderen Veranstaltungen, in Bibelarbeiten, Bibliodrama-Übungen, bei den Frauenforen, im Forum Juden und Christen, wo auch immer. Also es war ein Bedürfnis, aber überhaupt nicht das Stärkste. Eine Frau, die hier am Kirchentag ganz besonders viel Aufmerksamkeit erregt hat, auf sich gezogen hat, ist die Margot Käßmann. Da kamen 6000 Leute zu ihrer Bibelarbeit und die Kirchen, in denen sie sprach, waren immer überfüllt. Ich würde gern unseren Hörerinnen und Hörern eine Impression geben von der Predigtkraft dieser Margot Käßmann und einen kleinen Ausschnitt aus ihrer Predigt, wo es um die Sintflut und dann um den Bund Gottes mit den Menschen und den Regenbogen geht, zu Gehör bringen.
Was für ein kraftvolles Symbol ist der Regenbogen. Er steht bis heute für Vielfalt, für Kreativität, für das Leben und die Zukunft, etwa wenn er für die Friedensbewegung in der ganzen Welt ein Symbol ist oder auch im Engagement für die Gleichberechtigung von Menschen, die homosexuell lieben. Wir können sagen, der Regenbogen symbolisiert in seinen Farben die Buntheit des Lebens, das Überraschende. Die Mischungen, die möglich sind, gegen alle Konformität, gegen alle Enge, gegen allen Zwang, gegen alle vermeintliche Eindeutigkeit von schön oder hässlich, warm oder kalt, trocken oder nass, leuchten im Dazwischen die Farben der Lebenspalette, die Gott geschaffen hat. Lass doch Vielfalt zu, rufen diese Farben. Nicht so viel Konformität, nicht so viel Angst, sondern hab doch Lust und Liebe zum Leben. Dieser Aufruf kommt daher in Form eines Bogens.
Und wieder viel Applaus für diese Margot Käßmann. Das ist ja hier ihr erster öffentlicher Auftritt, nachdem sie vom Amt der Bischöfin und der Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche in Deutschland zurückgetreten ist. Und überall, wo sie auftaucht, wird sie stürmisch empfangen und auch viele Tränen der Rührung sind da zu sehen. Lee Hangartner, Sie haben im Liebfrauendom einem Gottesdienst beigewohnt, in dem Margot Käßmann gepredigt hat. Der war auch knallevoll. Wir haben uns nicht gesehen, weil ich irgendwo stand und das so vollgepackt war. Wie haben Sie das erlebt, diesen Auftritt von Margot Käßmann?
Also man muss das neidlos zugeben, dass sie eine wunderbare Predigerin ist und absolut überzeugend, wie sie jetzt diesen Regenbogen interpretiert. Das ist einfach wunderbar. Es gibt da natürlich doch eine Frage, die ich daran habe. Es gab da einen Mann ganz vorne, also der gehörte offenbar zu einem großen Verehrerinnenkreis von Margot Käßmann, und er hat dauernd geklatscht. Also er hat jede Gelegenheit ergriffen, schon bevor sie was gesagt hat, um zu klatschen. Und das finde ich dann doch nicht angemessen. Da frage ich mich natürlich, damit musste Margot Käßmann ja auch rechnen. Also ich meine, die weiß, wie man mit Medien umgeht, die weiß, was öffentliche Auftritte auslösen. Damit musste sie rechnen, damit mussten die Veranstalterinnen rechnen. Also ich meine, ich hätte diese Predigt nicht gehört. Ich fand die wirklich gut. Nur hat sich dann für mich doch die Frage gestellt, ist es dann der richtige Ort in diesem Gottesdienst? Das war auch das Einzige, was danach von den Medien berichtet wurde. Und sonst gar nichts. Und ich finde, der Gottesdienst hätte noch einiges mehr hergegeben, um darüber berichtet zu werden.
Manche Zeitungen reden sogar schon von Käßmania. Ich möchte nicht unbedingt in das gleiche Rohr stoßen, weil diese Frau wirklich eine unglaubliche Kraft hat und sie ist unglaublich klug im Reden. Das Talent, wirklich auf höchstem Niveau und dann aber auch ganz existenziell alltagstauglich zu sprechen. Nochmal zurück zu dem Gottesdienst, dem Frauengottesdienst im Liebfrauendom. Man muss sich vorstellen, das ist die wichtigste Kirche des bayerischen Katholizismus, ja. Das ist die Hauptkirche der Erzdiözese und dort durften die Frauen ihren Gottesdienst machen und da durfte eine evangelische Pastorin, Margot Käßmann eben, die Predigt halten. Das ist ja eigentlich an sich schon ein Knaller.
Ja, das ist es. Und das ist das allererste Mal. Also ich meine, diese Frauengottesdienste finden ja an jedem Kirchentag statt, schon seit Jahren. Die waren noch nie, aber noch gar nie an einer so zentralen Stelle in einer Stadt. Die waren meistens irgendwo in irgendeiner Kirche. Die Frauen haben immer versucht, den Dom oder die Kathedrale zu kriegen. Das haben sie bis jetzt nicht geschafft. Und hier in München haben sie es geschafft. Ich denke, weil es ein ökumenischer Kirchentag ist. Ich glaube nicht, dass sie es gekriegt hätten, wenn es jetzt der Katholikentag oder der evangelische Kirchentag gewesen wäre. Also das hat schon Bedeutung und ich denke, das hat die Frauen auch beflügelt, die das gemacht haben. Und davon rücken wir auch bei einem nächsten Kirchentag oder Katholikentag nicht mehr ab. Also mit weniger geben wir uns nicht zufrieden.
Erstaunlich fand ich auch, dass ungefähr ein Drittel der Besucherinnen dieses Gottesdienst männlich waren.
Das war das erste Mal. Also das habe ich noch nie erlebt, dass so viele Männer angesprochen worden sind. Weshalb das so ist, weiß ich nicht. Wenn ich so die anderen jetzt Veranstaltungen anschaue, die im Frauenzentrum stattfinden, die zum Teil leider im Frauenzentrum stattfinden und nicht in der Messehalle, da fällt mir schon auf, da wo es dann ausschließlich weibliche Referentinnen sind, wie gering der Anteil der Männer ist. Der ist zwar da, also es kommen Männer auch ins Frauenzentrum, aber ist doch der Anteil gering. Und das ist übrigens dieselbe Erfahrung, die wir im Romero-Haus auch machen. Wir führen seit längerem eine Statistik. Uns fällt einfach auf, dass wenn Referentinnen da sind, wie wenig Männer kommen. Umgekehrt ist es überhaupt nicht der Fall. Also das drückt meiner Ansicht nach immer noch das alte Bild aus, dass sich die Männer eigentlich von Frauen noch nicht allzu viel sagen lassen wollen.
Außer es kommt eine Frau Käsmann.
Das ist der Unterschied, ja.
Ökumenischer Kirchentag. 3,5 Tage und 4 Nächte Kirchentag. Tage und Nächte, in denen über Gott und Welt und Kirche diskutiert wurde, auch durchgängig gebetet und gesungen wurde, auch in den Nächten. Vielleicht, Herr Stefanski, sagen Sie mir nochmal, was für Sie so die wichtigste Hoffnungsbotschaft, das Motto dieses Kirchentags ist ja, damit ihr Hoffnung habt, die wichtigste Hoffnungsbotschaft von München 2010 sein könnte.
Ich erwarte eigentlich von diesen Kirchen, dass sie bei ihren Sachen bleiben, bei ihren Traditionen und die Frage nach der Hoffnung, ob man hoffen kann, überhaupt nicht vorrangig stellt, sondern arbeitet. Man lernt nicht abstrakt hoffen, sondern man lernt hoffen, indem man arbeitet. Ich habe einen amerikanischen Freund, den Daniel Berrigan, der lange in der Friedensarbeit war, der wurde mal gefragt, Daniel, wie kannst du das schaffen, wie kannst du die Hoffnung behalten, wo du so lange im Gefängnis warst für deine Arbeit und so weiter. Und er sagte, meine Hoffnung, die habe ich in meinem Hintern und in meinen Beinen. Wenn ich marschiere auf einem Friedensmarsch, dann fange ich an zu hoffen. Und wenn ich irgendwo sitze und blockiere vor einem Gaslager, dann fange ich an zu hoffen. Und das ist ganz richtig. Das ist mir sogar ein gewisses Problem bei diesem Kirchentag, dass man abstrakt nach der Hoffnung fragt. Wie kann man hoffen? Sondern man lernt es, indem man diese Frage auch vergisst, indem man handelt. Hoffen ist ein Tätigkeitswort.
Vielen Dank, Lee Hangartner und Fulbert Stefanski, dass Sie Ihre Eindrücke mit uns geteilt haben. Das letzte Wort soll auch bei uns die Kirchentagsmusik haben, wenn nur der liebe Gott lässt walten. Ein Posaunenchor aus der Schwäbischen Alb spielte ihn hier in München.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.